Und jetzt das Heute-Journal.
Guten Abend. Es war dann doch eine schwere Geburt, bis sich die Bundesländer heute endlich in allen Punkten einig wurden und mit der Bundeskanzlerin abstimmten, wobei deren Macht in diesem Gremium begrenzt ist. Immerhin, nach vielen Stunden gibt es Beschlüsse und damit auch eine Vorausschau für die nächsten Wochen. Bevor wir diesen langen Konferenztag Revue passieren lassen und darüber dann auch mit dem Chef des Kanzleramts sprechen, fasst Anna-Maria Schuck kurz und knapp zusammen, auf welche konkreten Maßnahmen Bürger und Unternehmen sich jetzt einzurichten haben.
Auch im Dezember soll das öffentliche Leben in Deutschland eingeschränkt werden. Bis mindestens 20. Dezember bleiben etwa Restaurants und Hotels zu. Staatshilfen für die betroffenen Betriebe werden entsprechend verlängert. Und wie schon im November sollen Kitas und Schulen aber offen bleiben. Neu ist, dass die Maskenpflicht erweitert wird. So soll auch in Fußgängerzonen, auf Parkplätzen und vor Läden ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Und Inhaber besonders großer Geschäfte müssen sicherstellen, dass sich in ihren Läden nicht mehr als ein Kunde auf 20 Quadratmetern aufhält. Neu ist auch, dass die Kontaktregeln weiter verschärft werden. Ab dem 1. Dezember sollen private Treffen auf den eigenen und einen weiteren Haushalt beschränkt werden. Maximal sind 5 Personen erlaubt. Lockerungen soll es über die Weihnachtstage geben. Dann werden Treffen im engsten Familien- oder Freundeskreis möglich sein. Maximal mit 10 Personen. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon übrigens ausgenommen. Empfohlen wird vor Weihnachten eine mehrtägige Selbstquarantäne, möglich etwa durch die bundesweit vorgezogenen Weihnachtsferien ab dem 19. Dezember.
Ein sowohl als auch also. Einerseits Verschärfungen, andererseits Ausnahmen und Lockerungen für die Festtage. Der ein oder andere in der Runde, darunter die Kanzlerin, hätte sich angesichts der aktuellen Zahlen auch noch deutlichere Beschränkungen vorstellen können. Mehr als 18.600 gemeldete Neuinfektionen heute, also wieder ein Anstieg. Und 410 Todesfälle, der bisher höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Der Teil-Shutdown hat offenkundig noch nicht das gebracht, was erhofft wurde. Wie die Diskussionen heute verliefen, wer welche Bedenken oder Forderungen hatte und warum das alles so lange dauerte, beschreibt Heike Slatzky.
Dieses Mal sollten die Gespräche nicht entgleiten, bloß nicht wieder Zeit verlieren wie beim letzten Treffen. Ihrer Ansicht nach sind die Infektionszahlen immer noch viel zu hoch. Angela Merkel, die Mahnerin, will nicht locker lassen. 14 Uhr heute Nachmittag, Vorfahrt am Kanzleramt, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Auch er zählt zu den Strengeren. Dagegen Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Er musste nach der gescheiterten Konferenz vor knapp 10 Tagen die Länder unter einen Hut bringen. Absprachen mit allen Beteiligten für diese Videokonferenz. Ein Balanceakt. 7,5 Stunden später, länger als erwartet, das zähe Ringen um den richtigen Kurs. Ergebnis: Die Einschränkungen werden bis Anfang Januar verlängert.
Wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung. Geduld, Solidarität, Disziplin werden noch einmal auf eine harte Probe gestellt. Vieles deutet darauf hin, dass 2021 uns Erleichterungen bringt. Und dieser hoffnungsvolle Gedanke, gerade im Blick auf die Impfstoffe, ist vielleicht etwas, was uns hilft, Schritt für Schritt dann die Pandemie zu überwinden und bis dahin noch die Geduld, die Solidarität aufzubringen.
Man muss es immer wieder so sagen, auch in vielen Bereichen um Leben und Tod geht. Es geht darum, wie wir Menschen besser schützen können. Wir haben große Schritte nach vorne gemacht im Bereich der Testung und des Impfstoffs. Aber es ist eben noch nicht so, dass wir damit in den nächsten Tagen so rechnen können, dass das zu einer Entlastung führt.
Die Sehnsucht nach einem Lichtblick, das Weihnachtsfest als Verschnaufpause nicht konsequent, so viele Kritiker. Die Pandemie kenne keine Feiertage und Silvester ist strittig.
Weihnachten ist dann das Fest der Familie, Silvester mehr das Fest der Freunde, wenn man das so sagen darf. Dafür gibt es Ausnahmen, was aber nicht heißt, dass es jetzt grenzenlose Ausnahmen gibt. Es geht nicht darum, Silvester oder Weihnachten die große Party zu feiern, sondern vielleicht auch an Weihnachten einmal den Wert von Familie zu schätzen.
Bloß keinen Flickenteppich, keinen Virusföderalismus, klare und einfache Beschlüsse, für jedermann nachvollziehbar. Nur so lasse sich die Akzeptanz und das Verständnis in der Bevölkerung stärken, meint die Opposition.
Die Maßnahmen sind vielfach unlogisch. Insbesondere hätte ich mir gewünscht, dass im Kulturbereich doch darüber nachgedacht wird, wie, gerade wenn es behördlich genehmigte Hygienekonzepte gibt, wie man zu Öffnungen kommen kann. In diesem Bereich herrscht vielfach Alarmstufe Rot.
Es ist völlig offen, unter welchen Bedingungen überhaupt in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten, wieder gesellschaftliches, kulturelles und wirtschaftliches Leben stattfinden kann. Deshalb ist unverändert unsere Position, dass wir über eine alternative Corona-Strategie sprechen müssen.
Morgen im Bundestag. Regierungserklärung zur Corona-Pandemie. Angela Merkel will den Kurs von Bund und Ländern bis zum Jahresende erklären.
Viele Themen, über die wollen wir mit dem Chef des Kanzleramts, mit Frau Merkels rechter Hand gewissermaßen, Helge Braun, sprechen. Guten Abend, Herr Braun.
Einen schönen guten Abend.
Ja, Sie haben das mit vorbereitet, waren bei diesen stundenlangen Gesprächen mit dabei. Gucken wir uns ein paar der Punkte mal einzeln an. Also wenn ich das richtig sehe, Weihnachten und Silvester können sich 10 Leute aus 10 Haushalten treffen und über die Tage gestreckt auch jeden Tag mit 10 anderen. Ist es das, was man im Kanzleramt epidemiologisch vernünftig fand?
Das ist aber sehr voraussetzungsreich. Wir haben sehr dafür geworben und das ist auch im Beschluss jetzt drin, dass Familien, die gerade ältere und vulnerable Menschen treffen wollen, vor Weihnachten eine Woche Zeit bekommen, eine sogenannte Schutzwoche, wo man wirklich seine Kontakte am besten auf ein Minimum reduziert, im Familienverband bleibt und damit sicherstellt, dass man sich nicht angesteckt hat kurz vor Weihnachten,
aber
damit man dann mit gutem
Woche?
Gewissen zu den Großeltern gehen kann.
Aber gibt es sie denn jetzt diese Woche?
Also wir haben ja jetzt einheitlich festgelegt, dass die Weihnachtsferien sozusagen mit dem letzten Schultag am Freitag, dem 18. beginnen sollen. Ja. 2 Bundesländer sind sich da noch nicht so sicher, aber im Großen und Ganzen sind die dazu bereit. Das heißt, je nachdem, wann man an den Weihnachtsfeiertagen die Großeltern trifft, sind 5 bis 7 Tage möglich.
Aber es treffen sich ja jetzt nicht nur die Großeltern, sondern 10 Leute aus 10 Haushalten, das ist schon auch viel. Und wir reden ja auch über Silvester. Also Weihnachten ist nochmal das eine, aber Silvester, da sagte auch ja Herr Söder immer, da geht es eigentlich eher um Party und Freunde. Da gibt es doch dann relativ wenig Beschränkungen.
Ja, deshalb haben wir auch gesagt, diese weite Möglichkeit, weil wir jetzt nicht Leute in die Verdrückung bringen wollten, zu sagen, dass irgendwie Onkel Karl jetzt nicht mit Weihnachten feiern kann, sondern sich gut vorbereiten auf Weihnachten, vorher vorsichtig sein, sich dann ruhig im Familienkreis treffen, darauf achten, dass niemand Symptome hat, sondern im Zweifelsfall einen Test machen. Das soll für Weihnachten gelten, längstens bis zum 1.1. Auch da soll es eher um die Weihnachtsfeiern gehen und nicht darum, dass es dann ausgelassene Silvesterfeiern gibt. Deshalb werden einige Bundesländer vermutlich die Regelung auch schon vor dem 31.12. wieder beenden.
Naja, nun bleibt es bei dieser Inzidenz von 50 auf 100.000 sozusagen als unser aller kollektives Ziel. Ist das realistisch, dass sich das in den nächsten Wochen überhaupt noch erreichen lässt, dass man das so weit wieder herunterbekommt?
Also wenn man die Länder sich anguckt um uns rum, die wirklich ein ganz schlimmes Infektionsgeschehen hatten, weit mehr als bei uns, Belgien oder Tschechien, da sind Länder dabei, die es wirklich geschafft haben, in kürzester Zeit die Zahlen auch wieder sehr deutlich zu senken. Das setzt natürlich voraus, dass man da, wo das große Infektionsgeschehen stattfindet, das auch deutlich reduziert. Und insofern ist das keineswegs ausgeschlossen. Wir müssen entschlossen handeln und deshalb kam ja diese Woche auch der Appell gerade an die jüngere Bevölkerung, wo die Inzidenzen sehr, sehr hoch sind, dass man Kontakte reduziert. Und wir haben ja schon einen Teil des Weges geschafft. Wir haben ja schon das Wachstum gebrochen und jetzt muss es nicht zur Seite, sondern runtergehen.
Sie meinen, auf Appelle wird wirklich so gehört, wie sich die Politik das wünscht?
Ja, weil ja unser Privatbereich, der Ansteckungsbereich ist, der am bedeutendsten ist, kommt es auf Appelle und auf die Mitwirkung der Bevölkerung sehr an. Selbst wenn wir sozusagen in der Wirtschaft an ganz vielen Stellen Beschränkungen machen, am Ende ist der Hauptansteckungsbereich der private Bereich. Und deshalb ist dieser Hinweis, auch wenn man Freunde trifft, dann wirklich diese Abstandsregeln, die Hygieneregeln einzuhalten, ganz, ganz wichtig. Und wir haben sogar gesehen, dass die Leute das gemacht haben, bevor unsere Beschränkungen gegriffen haben, Anfang November. Ja, ja. Also wenn die Leute mitziehen, und das tun ja die allermeisten, wofür wir sehr dankbar sind, dann können wir auch die Zahlen senken.
Aber Herr Braun, Sie sagten auch gerade, das Hauptthema ist das Privatleben. Aber die Leute sind zum Beispiel auch wie die Sardinenbüchsen in der S-Bahn, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit sind. Und nicht jedes Büro oder jeder auch kleineres Unternehmen, wo es keinen Publikumsverkehr hat, hält sich jetzt wirklich an diese Masken- und Abstandsregeln. Müsste man nicht dann in dem Bereich auch mal mehr gucken, als die Leute immer nur in ihrem Freizeit- und Privatbereich sozusagen einzuschränken?
Ja, absolut. Und deshalb haben wir ja auch nicht nur hohe Bußgelder, sondern auch verstärkte Kontrollen vereinbart.
Aber es gibt auch jetzt nur Appelle wieder an die Unternehmen, zum Beispiel die Leute ins Homeoffice nach Möglichkeit zu schicken. Es ist eine Bitte, es ist keine Vorschrift.
Wir können auch nicht alles vorschreiben, wann Homeoffice möglich ist und wann nicht. Das müssen schon in den Unternehmen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam entscheiden. Aber wir haben auch zum Beispiel jetzt etwas gemacht, dass wir heute uns sehr mit der Deutschen Bahn beschäftigt haben. Besonders lange sitzt man ja im Fernverkehr, möglicherweise neben jemandem, der infiziert ist. Und deshalb nochmal ein ausgeklügeltes Reservierungssystem, das nach Möglichkeit der Nachbarplatz wirklich frei bleibt. Da sind wir heute auch noch mal einen großen Schritt weitergegangen.
Das soll es also auch geben, da hätte ich sonst auch noch nachgefragt. Ein großes Thema und auch ein umstrittenes Thema, Schulen. Warum erst ab einer Inzidenz von 200 in möglichen Hybridunterricht? Da hatte sich die Bundeskanzlerin ja eigentlich auch deutlich mehr gewünscht.
Ja, also das ist kein Geheimnis, dass wir eigentlich uns gewünscht hätten, das bei einer deutlich niedrigeren Inzidenz schon zu machen. Aber im Grundsatz ist es jetzt mal wichtig, dass wir deutlich machen, gerade ab der 8. Klasse, das sind die Jahrgänge in der Schule, wo auch wir sehen, dass die Zahl der Infektionen sehr hoch ist. Häufig sind die jungen Leute dann nicht besonders schwer krank, aber sie tragen eben die Infektion weiter. Und deshalb zu sagen, halte Abstand im Privatleben, aber in der Schule ist das nicht so, das ist auch irgendwie nicht nachvollziehbar. Und deshalb gerade da, wo besonders viele Infektionen sind, müssen alle Regeln, Abstand, Hygieneregeln, Masken tragen und Lüften zusammenkommen, um die Infektionsgefahr in der Schule möglichst stark zu reduzieren.
Aber eben auch erst ab 200 und nicht zum Beispiel schon ab 50. Was mich auch interessiert, es gibt nach wie vor keine einheitlichen Quarantäneregeln, wenn es einen positiven Schüler, Schülerin in einer Klasse zum Beispiel gibt. Das geht dann zum Teil nach Gutdünken. Die einen sagen auch, naja, da muss auch der Sitznachbar nach Hause. Die anderen sagen auch, alle anderen Kinder dürfen weiter zur Schule. Wieder andere Schuldirektoren sagen, ach, dann geht die ganze Klasse in Quarantäne. Da gibt es immer noch keine einheitliche Regelung. Das bestimmt immer noch das lokale Gesundheitsamt und die Schulleitung. Oder haben Sie da etwas geändert?
Also grundsätzlich gibt es da natürlich vom lokalen Gesundheitsamt eine Verantwortung. Wir haben aber heute genau dazu etwas vereinbart, nämlich die sogenannte Clusterstrategie zu verfolgen. Da geht es darum, dass wenn ein positiver Fall in einer Schulklasse auftaucht, dass dann die ganze Klasse sofort in Quarantäne geht nach Hause. Dass wir aber dadurch, dass wir jetzt Schnelltests haben, schon nach 5 Tagen alle testen und wer dann negativ ist, kann wieder zurück in den Unterricht. Das heißt, das ist eine sehr viel schnellere, einfachere und vergleichbar effektive Maßnahme wie eine Kontaktnachverfolgung jedes einzelnen Kontakts erster und zweiter Ordnung. Also einfacher, schneller und genauso effektiv.
Definitiv ein Thema, das sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen interessiert, das Thema Schulen. Herr Braun, danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das Interview mit dem Kanzleramtschef haben wir direkt im Anschluss an die Pressekonferenz vor gut einer Stunde geführt. Unabhängig davon, wie es an den Schulen in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, eines ist wohl klar, es wäre unrealistisch anzunehmen, dass es da nirgendwo Abstriche geben wird beim Unterrichtsstoff. Schon nach dem Lockdown im Frühjahr klagten Lehrer und Eltern ja darüber, dass viele Kinder während des Homeschoolings eine Menge versäumt haben. Und so wird jetzt die Forderung immer lauter, an die Lehrpläne ranzugehen, sie zu entschlacken. Klingt ja erstmal ganz logisch und auch nicht so schlimm. Aber wer sich jemals beruflich mit dem Erstellen von Lehrplänen beschäftigt hat, weiß, das wird schwierig. Dorte Färber berichtet.
Die Masken im Unterricht, sie sind das kleinere Problem an diesem Herner Gymnasium. Das größere, die hohe Inzidenz. Sie haben hier Erfahrung mit Quarantäne und Distanzunterricht.
Also ich glaube, man arbeitet in der Mittelstufe sicherlich verlangsamter. Denn man kriegt das ganze Curriculum nicht mehr so geschafft. Dann fällt halt irgendwas aus, man muss was nacharbeiten und sozusagen das Endpensum wird nicht in dem Zeitraum 100%ig geschafft.
Es sind Zeiten, in denen Lüftungspausen und Online-Unterricht neue Normalität sind. Und Schulleitungen zweifeln, dass so der Lehrplan zu schaffen ist.
Es kann gar nicht so Unterricht gemacht werden, wie es normalerweise gewohnt ist. Und das muss man einfach in Rechnung stellen, dass dieses Schuljahr eben automatisch 25, vielleicht ein Drittel weniger Unterrichtszeit zur Verfügung stellt.
Was aber soll, was darf wegfallen? Statistik in Mathe, Textanalyse in Englisch oder Demokratiekunde? Und nicht alle lernen alles zur selben Zeit. Auch das ein Problem.
Der Stoff muss gekürzt werden, allerdings nicht jetzt während des Schuljahres für dieses Schuljahr, weil dann laufen wir Gefahr, SchülerInnen Inhalte zu kürzen, die sie bereits behandelt haben. Und dann lösen wir einfach nur noch mehr Panik aus, obwohl wir den Menschen helfen wollen.
Es ist die Sorge um das Abitur 2021 und überhaupt. Niemand, der im nächsten Jahr einen Abschluss macht, solle benachteiligt werden, sagt die Schulpolitik. Mehr sagt sie auch nicht.
Wir werden natürlich entsprechend für dieses Schuljahr weiter gucken, ob wir Anpassungen vornehmen müssten. Und uns sagen im Übrigen auch die Bildungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die Zeit jetzt von Corona, die 8,5 Monate, in denen wir jetzt in dieser Sondersituation leben, sich auf die weitere Schullaufbahn nicht stark auswirken wird.
In den Schulen fürchten viele genau das. Es fehle Stoff aus dem vergangenen Schuljahr und jetzt gehe es eben nicht normal weiter. Und auch Eltern ärgern sich über das Weiter-so bei den Lehrinhalten in Pandemiezeiten.
Die Politik vermeidet darüber, konkret zu sprechen. Offiziell heißt es immer noch, die Kernlehrpläne sollen so bearbeitet werden, wie mal gedacht. Und das ist unseres Erachtens einfach unrealistisch.
Der Schulstoff im Corona-Jahr, er bleibt umstritten und eine große Herausforderung.
Viele Hintergrundinformationen zu Corona finden Sie bei uns wie immer auch online auf zdfheute.de. Und natürlich können Sie dort auch die heute Abend beschlossenen Maßnahmen im Einzelnen noch mal nachlesen. Und jetzt macht erstmal Kai Sölberichter weiter mit anderen Nachrichten.
Jawohl. Die Bundesregierung will verstärkt gegen Rechtsextremismus und Rassismus vorgehen, mit fast 90 Maßnahmen. Darauf hat sich der Kabinettsausschuss geeinigt, der nach den rassistischen Morden von Hanau gegründet worden war. So sollen sogenannte Feindeslisten unter Strafe gestellt werden, mit denen öffentlich politische Gegner bedroht werden. Außerdem ist ein neuer Straftatbestand für antisemitische oder rassistische Hetze geplant, für direkte Angriffe, die nicht als Volksverhetzung gelten. Und wie wichtig das Thema ist, zeigen auch alarmierende Zahlen des Londoner Instituts für Wirtschaft und Frieden. Demnach ist die Bedrohung durch rechtsextreme Gewalt so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr. Seit 2014 habe die Zahl entsprechender Vorfälle in Europa, Nordamerika und Ozeanien um 250% zugenommen. Allein im vergangenen Jahr seien dort 89 Menschen von Rechtsextremisten getötet worden. Betrachtet man weltweit alle Terroranschläge zusammen, ging die Zahl der Todesopfer 2019 um 15% zurück auf fast 14.000. Bundeswehrsoldaten, die wegen ihrer Homosexualität diskriminiert wurden, sollen eine Entschädigung erhalten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Kabinett auf den Weg gebracht. Demnach erhalten Betroffene 3.000 Euro, wenn sie wegen ihrer sexuellen Orientierung entlassen, nicht befördert oder verurteilt wurden. Das Gleiche gilt für einstige Soldaten der Nationalen Volksarmee. Erst im Jahr 2000 hatte die rechtliche Diskriminierung in der Bundeswehr ein Ende nach einer Verfassungsbeschwerde. US-Präsident Trump hat seinen früheren nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn begnadigt. Das teilte er vor wenigen Minuten auf Twitter mit. Flynn hatte sich schuldig bekannt, das FBI belogen zu haben über seine Kontakte zum früheren russischen Botschafter in den USA. Bei den damaligen Ermittlungen ging es um eine mögliche Einflussnahme Russlands auf die US-Präsidentenwahl 2016. Später zog Flynn das Schuldbekenntnis zurück. Der zuständige Richter setzte das Verfahren aber zunächst trotzdem fort. Trump hatte sich mehrfach darüber beklagt, dass Flynn von der Justiz verfolgt werde. Thüringens Ministerpräsident Ramelow muss damit rechnen, dass seine Immunität aufgehoben wird. Einen entsprechenden Antrag hat die Staatsanwaltschaft Erfurt gestellt. Darüber entscheiden muss der Justizausschuss des Thüringer Landtags. Dessen Vorsitzender, der AfD-Abgeordnete Stefan Möller, hatte gegen Ramelow Anzeige erstattet wegen Beleidigung. Hintergrund ist ein Vorfall von Mitte Juli. Ramelow hatte Möller im Landtag den Mittelfinger gezeigt und ihn als widerlichen Drecksack bezeichnet. Mit dem Deutschen Zukunftspreis ehrt der Bundespräsident herausragende Innovationen, die unsere Welt ein bisschen besser machen. Dieses Jahr geht er an ein Forscherteam aus Baden-Württemberg und Thüringen. Die Preisträger arbeiten an neuen Methoden, mit denen sich immer kleinere und leistungsfähigere Mikrochips herstellen lassen. Zum Beispiel für Smartphones oder Roboter. Dafür nutzen sie unter anderem Lasertechnik. Das ZDF zeigt die Preisverleihung direkt nach dem Heute-Journal.
Die Corona-Pandemie und der Regierungswechsel im Weißen Haus sind so große aktuelle Weltthemen, dass anderes schnell aus dem Blick gerät. Dabei spielen sich daneben ja auch noch andere Dramen ab in Weltregionen, in die wir von unseren Breitengraden aus sowieso nicht allzu oft blicken. Das gilt etwa für die Kaukasusregion Bergkarabach, die erst durch den Kriegsausbruch dort wieder in den Fokus rückte. Ein blutiger Krieg, der über Wochen tobte und am Ende einen militärischen Sieger hat. Aserbaidschan hat große Gebiete erobert, beziehungsweise aus seiner Sicht zurückerobert, die es nach dem vor 2 Wochen getroffenen Waffenstillstandsabkommen auch behalten darf. Aserbaidschaner kehren nun in Gebiete zurück, aus denen Armenier fliehen. In den 90er Jahren, beim letzten Krieg um Bergkarabach, war es umgekehrt. Dass nun Frieden einkehrt, ist aber leider nicht zu erwarten. Fürbegar ist für uns in Bergkarabach und beobachtet, wie alte Wunden neu aufgerissen werden.
Auch jetzt, während des Waffenstillstands, hat Karen seine Kalaschnikow immer griffbereit. Für den Fall, dass er zurück an die Front gerufen wird. 3 Kriege gegen Aserbaidschan hat der 58-Jährige schon gekämpft. Dieser war anders. Im ersten Krieg haben wir hauptsächlich mit unseren Gewehren gekämpft. Aber jetzt ist diese Waffe quasi nutzlos. Sie haben viel Artillerie eingesetzt und Drohnen. Damit haben sie uns große Verluste beschert. Chant hat an der Seite seines Vaters gekämpft. Jeder in Bergkarabach kenne jemanden, der im Krieg gestorben sei, erzählt er uns. 2 Wochen nach seinem Kriegseinsatz scheint der junge Armenier jede Hoffnung auf eine friedliche Zukunft verloren zu haben.
Nur im Kartikow.
Ich kann in dieser Sache einfach nicht optimistisch sein. Ich glaube niemandem. Und ich glaube nicht, dass dieser Waffenstillstand halten wird. Teil des Waffenstillstandsabkommens ist, dass Armenien große Gebiete, die es seit mehr als 25 Jahren kontrollierte, an Aserbaidschan zurückgibt. Bevor es soweit ist, zünden viele Armenier ihre Häuser an. Nichts als verbrannte Erde soll dem Feind überlassen werden. Petros nimmt alles mit, womit er und seine Verwandten sich ein neues Zuhause bauen können, irgendwo auf armenischem Land. Die normalen Leute wollten all das nicht. Das war ein Krieg der Könige. Es ging dabei nur um ihre eigenen Interessen. Weder die Menschen in Aserbaidschan noch die Armenier wollten diesen Krieg. Ferne Mächte mischen mit. Die Türkei an der Seite Aserbaidschans und Russland, das erst den Waffenstillstand mitverhandelte und dessen Soldaten jetzt die neuen Grenzen zwischen den verfeindeten Nachbarn sichern sollen.
Fast jeder, mit dem wir hier in den letzten Tagen in Bergkarabach gesprochen haben, hat seine Dankbarkeit Russland gegenüber zum Ausdruck gebracht. Moskau habe den Krieg beendet, heißt es dann. Dass Präsident Putin dabei auch seine eigenen Interessen verfolgt hat und die militärische Präsenz Russlands im Südkaukasus ausgebaut hat, das stört die Armenier wenig.
In dem Teil Bergkarabachs, der unter armenischer Kontrolle bleibt, hat der Wiederaufbau begonnen. Dächer werden repariert, Schutt weggeräumt und eine große Sorge geteilt. Dass der Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan womöglich nicht von Dauer sein könnte.
Und jetzt nochmal Kai Sölve.
Eine gerechtere Besteuerung großer Internetkonzerne, das fordern viele, doch eine internationale Lösung ist vorerst nicht in Sicht. Nun hat Frankreich im Alleingang eine Digitalsteuer eingeführt. Die betroffenen Unternehmen hätten die Bescheide bereits erhalten, bestätigte das Finanzministerium. Washington hatte Paris mit Strafzöllen gedroht, sollte Frankreich die Steuer einführen. Sie trifft vor allem große US-Konzerne wie Amazon, Google oder Facebook. Viele Züge der Deutschen Bahn sind seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich leerer als sonst, weil viele Kunden lieber mit dem Auto fahren oder lieber gar nicht reisen. Nun soll die Bahn für mehr Abstand sorgen. Was die Bahn sicherer machen dürfte, Frank Bethmann, aber auch ärmer, dabei ist schon jetzt die Rede von einem Rekorddefizit.
Ja, was deutlich über 5 Milliarden Euro liegen dürfte, denn schon das Halbjahresdefizit lag ja pandemiebedingt bei 3,7 Milliarden Euro. Und an der schwachen Auslastung hat sich ja nichts geändert. Die Fernzüge sind zurzeit nur noch zu 20% ausgelastet, die Regionalzüge zu 55-60%. Trotz leerer Abteile will die Bahn am regulären Fahrplan festhalten, sogar noch mehr Züge einsetzen für noch bessere Abstandsmöglichkeiten, wie wir es aus den Ergebnissen der heutigen Bund-Länder-Konferenz ja schon gehört haben. Die Verluste drohen dadurch weiter zu wachsen, die eigentlich der Bund ausgleichen will. Doch es könnte sein, dass die EU-Kommission nur einen Teil der 5 Milliarden Spritze zulässt, denn nicht alle Probleme seien auf Corona zurückzuführen. Im Güterverkehr laufen die Verluste bereits seit Jahren auf. Die Allianz pro Schiene macht dafür aber nicht die Bahn selbst, sondern den Bund verantwortlich. Der Verband prangerte heute erneut jahrelange Fehlentwicklungen zulasten der Schiene an. Vor allem seien die jüngsten Kaufprämien für Lkw falsch. Für Güterloks gäbe es dagegen keine Zuschüsse. Zudem wird Diesel subventioniert und es fehlen Gleisanschlüsse für Gewerbegebiete. Auf diese Weise, mahnt die Allianz pro Schiene, werde das Ziel, bis 2030 25% des Güterverkehrs auf die Schiene zu verlagern, klar verfehlt. Schlecht auch für die Umwelt.
Danke an die Börse, Frank. Zwei deutsche Clubs mussten heute in der Fußball-Champions League ran, Bayern und Gladbach. Und beide haben ihre Partie gewonnen. Die Bayern eben gerade gegen Salzburg mit 3:1. Damit stehen sie im Achtelfinale. Die Borussen haben das Tor zum Achtelfinale immerhin weit aufgestoßen. Mit einem 4:0 gegen Schachtja Donetsk. Die Treffer erzielten Kapitän Lars Stindl per Foul-Elfmeter, Nico Elvedi, Embolo mit einem Fallrückzieher und per Freistoß Oscar Wett. Ein kurzer Blick auf die Lottozahlen, wie immer ohne Gewähr. 10, 11, 16, 17, 18, 30, Superzahl 4. Weitere Gewinnzahlen finden Sie im ZDF-Text und auf lottozdf.de.
Der Gott des Fußballs hat seinen berühmtesten Stellvertreter auf Erden wieder zu sich geholt. Diego Maradona, Ikone des Weltfußballs, selbsternannte Hand Gottes, ist tot. Er starb im Alter von nur 60 Jahren. Gesundheitliche Probleme hatte er viele und auch schon lange. Erst kürzlich hatte er sich einer Operation unterziehen müssen. Nach Auskunft seines Anwalts ist Maradona nun an Herzversagen gestorben. Das wiederum bricht Fans in aller Welt das Herz. Kaum ein anderer Fußballstar wurde auch lange nach seiner aktiven Zeit noch so frenetisch vergöttert und sorgte immer wieder für so viele Schlagzeilen, als stünde er immer noch auf dem Platz. Dort war er zweifellos der Beste. Oder zumindest einer der besten Fußballer aller Zeiten. Erinnerungen von Martin Wolf.
In seiner alten Heimat Neapel feiern sie ihn heute Abend zum letzten Mal. Keinen verehren sie wie ihn, diesen genialen Fußballspieler, der als Mensch mindestens genauso fehlbar war wie sie selbst. Noch vor 2 Wochen hatten seine Fans in Argentinien Maradonas Entlassung aus dem Krankenhaus gefeiert. Die Gehirn-OP nach Blutgerinnsel schien er zu überstehen. Umso größer heute der Schock über den tödlichen Herzinfarkt. Ich habe meine Frau 86 kennengelernt, als er dieses WM-Tor mit der Hand Gottes erzielte. Für mich als Boca-Fan und Argentinier ist er der Größte überhaupt. Sein Tod ist unglaublich traurig. Diego Armando Maradona. Auf dem Rasen einer der besten aller Zeiten, abseits viel zu oft gestrauchelt. Aufgewachsen in einem Vorort von Buenos Aires, bereits mit 15 sein Debüt in der ersten argentinischen Liga. In Italien gewinnt er später mit Neapel Meisterschaft und UEFA-Pokal und wird zum Liebling der Tifosi. Zum Weltstar avanciert er bei der WM 86 mit seinem Solo des Jahrhunderts gegen England. Im selben Spiel sein umstrittenster Treffer. Maradona spricht von der Hand Gottes und wird später mit Argentinien Weltmeister. Das Privatleben des Superstars begleitet von Skandalen. 1991 wird ihm Kokainkonsum nachgewiesen, Anklagen wegen Drogenhandels und Zuhälterei. Es beginnt der Abstieg mit Entziehungskuren, gescheiterten Comeback-Versuchen und immer neuen Skandalen. Dennoch bleibt Diego Armando Maradona ein nationales Symbol Argentiniens. Auch deshalb ordnete die argentinische Regierung heute eine dreitägige Staatstrauer an.
Ja, das war's von uns. Nach dem Wetter geht's, wie schon gesagt, mit dem Deutschen Zukunftspreis weiter.
Und Wolf Schmiese hat um 12:45 dann noch den aktuellen Stand im Heute-Journal-Update.
Und uns beide gibt's morgen wieder. Auf Wiedersehen.
Guten Abend, liebe Zuschauer. Morgen wird es bei uns meist wieder trüb sein. Der höchste Luftdruck liegt ja schon leicht östlich von uns mit diesem Hochdruckgebiet hier derzeit über Ungarn. Und deshalb kann eine kleine Regenfront von der Nordsee jetzt Norddeutschland erreichen. Mit vielen Wolken, aber nur mit ganz wenig Regen. Sehr viel Regen fällt dagegen in Portugal, in Spanien, in Marokko und auf den Bergen schneit es dort sogar. Ja, bei uns wird es heute Nacht wieder neblig, vor allen Dingen im Süden. Im Norden haben wir eher die Bewölkung und morgen früh beginnt es an der Nordsee leicht zu regnen. An den Küsten und im Nordwesten bleibt es dann mit etwa 3 bis 7 Grad frostfrei. Sonst haben wir Frost zwischen 0 und minus 6 Grad. Und morgen wird es auf den Bergen wieder am mildesten in Süddeutschland, Schwarzwald. Bis zu 13 Grad sind möglich, aber unten an der Donau bei Nebel nur 0 bis 5 Grad. Und mit dem frischen Westwind in Norddeutschland sind es dann dort 7 bis 11 Grad. Es ist trüb in Norddeutschland. Immer wieder regnet es leicht. Es ist nur Sprühregen wahrscheinlich. Und dann kann es auch mehr und mehr an der Nordsee auflockern. Auch über den Mittelgebirgen wird es langsam heller. Die Sonne kommt raus. Vor allen Dingen dort eben auf den Bergen, unten in den Niederungen, an der Donau, am Main. Da bleibt es trüb. Aber vielleicht kommt auch morgen wieder die Sonne hier im Rheintal mal raus. Ja, die Aussichten, es ändert sich am Freitag wenig, aber dann am Wochenende wird es aus Osten kühler und sonniger. Und jetzt schauen wir uns mal den Temperaturtrend für Berlin an. Sie sehen also, am Wochenende, Samstag, Sonntag gehen die Temperaturen runter. Am Montag auch noch, dann pendeln sie sich wahrscheinlich so maximal bei 5 Grad ein für Berlin.